So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit dem Frank live dabei aus Köln oder Nähe Köln, um konkret zu sein. Der Frank, den kenne ich jetzt schon etwas länger und der Frank ist ein, ja, ich glaube, man kann sagen, renommierter Markenhersteller, Berater, der genau aus dieser Nische kommt. Aber Frank, stell dich doch sehr gerne einmal kurz selbst vor.
Ja, also für die, die mich nicht kennen, ich bin Frank Holzweisig. Ich bin seit dem Jahr 2001, betreibe ich E-Commerce oder bin in diesem Umfeld aktiv. Ich habe 15 Jahre lang den Onlinehandel fitstore.de betrieben und berate seit ungefähr 10 Jahren Marken und Hersteller beim Thema E-Commerce. Zunächst war es E-Commerce und heute ist es dann eher die Vertriebsstrategie. Weil eine zeitgemäße Vertriebsstrategie und eine E-Commerce-Strategie sehr viel miteinander zu tun haben. Und ja, seit gut einem Jahr habe ich das Projekt Vendor Campus aufgebaut, in dem ich die ja, Mitarbeiter bei Herstellern, die sich mit dem Thema Amazon beschäftigen, weiterbilde. Und ja, der nächste Flight hier, kurze Werbung, startet in 3 Wochen. Falls ihr da Fragen habt, kommt gerne auf mich zu.
Yes, vielleicht ganz kurz zum Start. Für wen ist denn der heutige Podcast interessant? In der Headline steht auch schon 20 Jahre E-Commerce und Amazon-Erfahrung und all die Herausforderungen, vor allem die aktuellen Herausforderungen für Vendoren. Darum wird es heute gehen. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen genauer rein. Wir schauen uns jetzt einmal ganz kurz erstmal die Biografie ein bisschen an von Frank. Was hat der Frank in der Vergangenheit so alles gemacht? Bei welchen Markenherstellern war er? Wo hat er auch ein bisschen was gemacht? Und dann gehen wir die drei größten Herausforderungen aktuell hinein. Wir schauen uns einmal Margenprobleme und Auslastungen oder auch Crap genannt an und wie man damit umgehen kann. Vor allem Gesamtkontext Kanalkonflikte. Gehen dann in das Thema rein, Steuerung von Agenturen und Dienstleistern. Was muss ich denn heute eigentlich machen, respektive was muss mein Dienstleister oder meine Agentur heute machen, um wirklich nochmal ein, zwei Schritte vor dem Wettbewerb zu sein? Und dann gehen wir zu guter Letzt in das Thema Zalando Hybrid rein und stellen uns die Frage, was ist hier das Richtige, respektive für wen ist was genau das Beste? Aber lass uns erstmal mit dir beginnen, Frank. Was hast du die letzten Jahre, beziehungsweise welche Marken hast du die letzten Jahre so betreut? Was hat deine Vita so auf sich?
Ja, also ich habe im Wesentlichen, und daher kennen mich wahrscheinlich viele, 5 Jahre lang bei der Rothe Kunststoff AG das E-Commerce verantwortet und da dabei geholfen, das Unternehmen, nachdem ich eigentlich dort angefangen hatte, um eine Stelle zu überbrücken und eine Strategie zu entwickeln und eine Stelle zu überbrücken, hat sich das über 5 Jahre dann ergeben, dass ich da arbeiten durfte und diese Ideen, die ich hatte, auch selbst umsetzen durfte. Das hat dann am Ende zu einem Transformationsprozess geführt, den ich so beschreiben würde, dass man in einem Wesentlichen weg von der Idee, dass man der verlängerte Arm des Handels ist, also eine Werkbank, die herstellen kann, die produzieren kann, die Kunststoff kann, hingekommen ist zu einer Fokussierung auf einen Endkunden. Also das Produkt von Rothe war, als ich dann ausgeschieden bin, nicht mehr Kunststoff, sondern Ordnung. Also wir haben uns auf das Thema, das Rothe behandelt hat, beim Endkunden fokussiert. Und in diesem Prozess über diese Jahre habe ich dann die ganzen Konflikte, die ganzen Schwierigkeiten, die eine Organisation hat bei so einer Veränderung, bei so einer Idee, dann live begleiten können, live fühlen können, live dafür schwitzen und bluten können, dass es vorwärts ging. Und ja, bin sehr stolz, dass ich da dabei sein konnte. Und in dem Zug bin ich mit vielen Marken im Austausch und in der Vernetzung gewesen, die mich dann oft gefragt haben, wie macht ihr das da, wie ging es vorwärts, die ich dann betreut habe. Ich will jetzt nicht die Marken alle aufzählen, aber im Wesentlichen will ich sagen, dass die meisten Hersteller, mit denen ich zu tun habe, aus dem Bereich Durables, also Gebrauchsgüter, kommen und mittelständische bis große deutsche oder europäische Hersteller sind. Also irgendwo zwischen 50 und 50 Millionen und 500 Millionen, manchmal 1 Milliarde Umsatz mit dem Fokus in Europa. Das sind die Marken, mit denen ich so zu tun habe.
Cool. Heute hast du ja mittlerweile hast du ja primär im Kontext Vendor Campus mit genau den Marken zu tun. Möchtest du uns da vielleicht nochmal abholen, wie das vor allem zustande kam, der Vendor Campus? Den hast du ja erstmalig vorgestellt, letztes Jahr auf der Marketplace Convention in Köln, passenderweise. Was genau ist der Vendor Campus, der jetzt ja auch wieder ganz frisch losgeht?
Ja, also die Idee ist schon vor vielen Jahren entstanden, als ich gesehen habe, dass auf Herstellerseite einfach ein neues Berufsbild entstanden ist. Das heißt, wenn man E-Commerce bei einem Markenhersteller machen möchte, dann ist es ein Anteil Marketing. Es ist ja Kommunikation mit einem Endkunden, was normalerweise das Marketing macht. Es ist aber auch Performance getrieben, so wie das das Sales gewöhnt ist. Aber es ist nicht das klassische Sales, wie ein Markenhersteller es gewohnt ist, was ja eins zu eins geht, von Verkäufer zu Einkäufer, sondern es funktioniert anders. Auch die Prozesse sind anders, also die Logistik funktioniert anders, die Arbeitsschritte sind viel kleinteiliger. Also es hat andere Anforderungen. Und ich habe damals festgestellt, dass es für dieses Berufsbild eigentlich keine Ausbildung gibt und es gibt keinen Hintergrund. Und bei den meisten Herstellern, mit denen ich Kontakt hatte, habe ich dann gesehen, dass es überall ein Learning by Doing war. Dass diejenigen, die gut vernetzt waren mit anderen, sich da ausgetauscht hatten, schon weiter waren als die, die alleine in ihrer Organisation saßen. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, diesen Shift zu begleiten und zu helfen, dass diese neue Art von Vertrieb einfach, die ja draußen im Markt schon, oder beziehungsweise diese neue Art von Handel, die ja im Markt schon stattfindet, dass die auch zurückgespiegelt werden kann in die Prozesse, Strukturen und die Organisation von den Markenherstellern. Und während wir vor 5 Jahren gesagt haben, oder da hieß es dann, ja, das ist Amazon, ist ja bei den meisten Herstellern so, dass Amazon das zentrale Thema ist. Und da haben dann viele noch gesagt, ja, mach die Pferde hier nicht scheu, der Amazon, der wird das auch noch lernen. War mir aber damals schon klar, nein, nicht der Amazon wird das noch lernen, sondern alle anderen lernen gerade von Amazon. Und der Vertrieb auch gegenüber großen Retailern wird sich immer mehr dem ähneln, den Anforderungen, die ein Amazon hat. Weil es gibt jetzt keinen großen Baumarkt oder Lebensmittelhändler oder Drogerie, die nicht auch einen Online-Shop hat. Und die Anforderungen hier werden sich immer mehr denen ähneln, die man vorher bei Amazon schon gesehen hat. Und dazu braucht es ein neues Berufsbild. Das war die Idee für Vendor Campus. So, warte, jetzt kann ich noch weiter erzählen. Dann habe ich mir über dieses Berufsbild, wo ich gesehen habe, das braucht es. Ich habe selbst ein Team aufgebaut. Was sind die wichtigen Stellschrauben? Was müssen die Mitarbeiter können? Dazu habe ich einen Plan gemacht, welche Fähigkeiten müssen sie haben. Und dann habe ich die Experten, die ich da im Markt gesehen habe, die wichtigsten Experten zu den einzelnen Bereichen, die kamen teilweise aus Unternehmen, teilweise sind sie Dienstleister, teilweise bei Agenturen, kuratiert, angesprochen und fast alle haben mir auch zugesagt und arbeiten da jetzt mit. Unter anderem du.
Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich Mitglied des Vendor Campus bin, wie lang, also im Prinzip ist es ja in dem Sinne eine Ausbildung, wie lang geht die Ausbildung, was sind so grob die Bestandteile etc. des Vendor Campus?
Ja, also es geht 10 bis 12 Wochen, je nachdem, wie viele Feiertage dazwischen sind. Wir haben wöchentlich 2 Live-Webinare, also mit Präsenz. Und die wesentlichen Bereiche sind einmal der Teil Logistik, Supply Chain und Finance, also diese Prozessseite. Der zweite große Teil ist, beschäftigt sich mit der Frage, wie verkaufe ich mehr? Also da geht es dann um Content-Erstellung, Content-Beherrschung, Advertising, Deals und Co., Deal-Strategie und Co. Und der dritte Teil ist das Feld Strategie, in das die Themen Rechtssicherheit, KPIs, Verhandeln mit Amazon, aber auch Kommunikation im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens
Cool.
für den E-Commerce-Verantwortlichen fallen. Also die drei großen Bereiche sind das im Wesentlichen. Und ja.
Interessant. Da werden ja auch genau die Themen besprochen, die wir jetzt heute besprechen bzw. heute anreißen dürfen. Und zwar beginnend mit dem Thema Margenprobleme, das ja jetzt vor allem mit den Jahresgesprächen im Vendor-Kontext nochmal deutlich aktueller geworden ist auf der einen Seite und ja, all das, was Auslistungen angeht, sogenannte Crabs. Was sind hier denn oder was ist dein Thema darauf, wie du sagst, wie man damit aktuell umgehen sollte mit all diesen Problemen?
Ja, also im Wesentlichen glaube ich, dass fast alle Hersteller davon mehr oder weniger betroffen sind und dass sich die meisten nicht mit der Intensität dem Thema widmen, wie sie es eigentlich sollten, weil dieser Hebel oft der größte für mögliches Wachstum ist und vor allem für die langfristige Gesundheit eines Unternehmens, den man sich vorstellen kann, wenn es da knarzt. Also, wenn ich als Markenhersteller feststelle, dass meine Topseller bei Amazon ausgelistet werden, weil Amazon mir sagt, es verdient da nichts mehr, und ich selbst merke auch, oh, die haben mich schon so weit gedrückt, ich verdiene auch nichts, dann stimmt sehr tiefliegend etwas nicht. Also, und das guckt man besser früh als spät an. Und ja, das große Orchester ist dann halt die Einführung von einer zeitgemäßen Vertriebsstrategie. Und ja, das macht man besser rechtzeitig, bevor Insolvenzverwalter oder Aufkäufer sich dann dem Thema widmen. Und der zweite Weg ist dann filigraner, problemorientiert an den Stellen, wo es am härtesten schleift, wo die größten Probleme sind, zu versuchen, es eher mit dem Skalpell die Probleme zu lösen über die Produkte, was ein schmaler Grat ist für Hersteller, weil das Kartellrecht sie da sehr eng, ihnen nur sehr enge Bahnen zur Verfügung stellt. Aber es gibt Bahnen und es ist wichtig, die zu kennen und auch einzusetzen im Interesse von einem langfristigen Überleben von dem Unternehmen. Und warum ist das jetzt für Amazon so wichtig? Weil wenn ich jetzt E-Commerce verantwortlich bin oder Amazon verantwortlich bei Amazon und bei einem Markenhersteller und Amazon ein wichtiger Kanal ist und ich weiß, es gibt strukturell diese Probleme, wenn ich mich denen nicht widme, dann ist ja alles Wachstum, was ich da erzeuge. Dann brauche ich nicht über Content sprechen, dann brauche ich nicht über Advertising sprechen, dann brauche ich nicht über Erfolge sprechen, weil die werden mir ja sowieso crappt oder ich kann sie nicht mehr richtig messen, wenn Third-Party-Händler plötzlich Umsätze machen und ich immer auch mit dem Gefühl, auf der Straße bin, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Also, das sind keine guten Voraussetzungen, um für Wachstum zu sorgen. Das ist eine Basis, die gelegt sein muss.
Absolut. Am Ende des Tages, um es in einem Satz zusammenzufassen, ist Marge die Basis für alles Weitere. Oder? Würdest du da so mitgehen?
Boah, lässt sich schwer, also du hast jetzt ganz viel, lässt sich schwer gegen widersprechen, ja. Also im Sinne von langfristigen Erfolg ist das eine fundamentale, ein Hygienefaktor, der sitzen muss, ja.
Ja. Lass uns kurz ein bisschen tiefer reingehen in dem ganzen Thema, weil also am Ende des Tages more or less die Basis ist. Vertriebsstrategie hast du gerade angesprochen. Was sind hier grundlegende Fehler, die man machen kann, beziehungsweise wie macht man es richtig?
Ja, also zeitgemäß ist es auf jeden Fall oder es ist heute wichtig, wenn meine Vertriebsstrategie noch aus den 1900 irgendwas Jahren kommt, dann ist es meist so, dass es damals noch keine Europäische Union gab zum Beispiel und dass man sich damals gedacht hat, okay, verschiedene Länder, verschiedene Preise, verschiedene Vertriebsorganisationen. Und das fällt vielen heute auf die Füße. Auf Amazon wird oft da mit dem Finger gezeigt, dass man sagt, oh, Amazon, hier bringt ihr alles durcheinander. Aber eigentlich zeigt nur Amazon oder bei vielen die Probleme auf, die es da eigentlich gibt. Also wenn ich hohe Preisdeltas habe zwischen zum Beispiel dem osteuropäischen Markt und Deutschland, dann fällt mir das ja heute auf die Füße, weil die Ware halt von dort nach unter Umständen nach Deutschland kommt und oder in die Schweiz oder nach Frankreich. Und um diese Themen sollte ich mich kümmern. Ja, wenn man historisch gedacht hat, da war die Kaufkraft nicht so hoch, da sind wir etwas günstiger, dann hat man heute oft ein Problem, worum man sich unbedingt und dringend kümmern muss und das nicht vor sich herschieben sollte. Weil wenn Warenfluss cross-border geht, ist das eine große Herausforderung. Und gerade Amazon deckt da viel auf, weil Amazon halt nicht in diesen Kategorien denkt, wie ein Hersteller es dann oft gerne hätte, sondern zentral für Amazon ist Europa mehr oder weniger ein Land, ein Kanalland. Und dann nutzt es die Zielkonflikte, die die Hersteller haben, dann einfach für sich, ne?
Total, wenn es
Also das ist
Frank.
ein Thema. Das läuft darauf hinaus, auf Pricing, Preisdeltas sind zu vermeiden. Dann, ganz wichtig, ist auch zu schauen, welche Wertschöpfung haben meine Handelspartner eigentlich? Und historisch ist es bei vielen so, dass Großhändler eine wichtige Funktion hatten, die da war, kleinere Verkaufsstellen zu versorgen. Aber dadurch hatten sie Zugang zu sehr günstigen Konditionen. Aber ich muss unbedingt, wenn ich Hersteller bin, überprüfen, ob es diese kleinen Verkaufsstellen überhaupt noch gibt. Also gibt es überhaupt noch Schreibwarenläden oder kleinere Spielzeuggeschäfte? Was weiß ich, gibt es das überhaupt noch? Oder gebe ich da gerade einem Großhändler Marge, die er selbst eigentlich vielleicht gar nicht zu nutzen weiß, außer dass er sie nutzt, indem er auf Online-Marktplätze geht und die Ware da einstellt? Selbst oder mit Gehilfen, Garagenhändlern oder ähnlichen. Und das bezeichne ich ganz gern als toxische Umsätze, weil die Umsätze auf den Marktplätzen hätten eh stattgefunden. Da ist ja kein Kundenzugang. Hier wird einfach nur der Preis getrieben. Und das heißt, für einen Hersteller gibt es die neue Disziplin, meine Retail-Partner nicht nur danach zu bemessen, wie viel verkaufen sie, sondern wie hoch ist die Wertschöpfung für mich als Hersteller mit diesem Partner. Bringt er mir Neukunden oder bringt er mir nur ramscht der Ware von links nach rechts, die sowieso sich dort verkauft hätte? Und dann nimmt er den anderen Partnern, die echten Kundenzugang schaffen oder Mehrwerte, den nimmt er dann den Platz weg.
Sehr gut, das ist sehr spannender Punkt. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Hatten wir schon mal einen Podcast vor so circa einem halben Jahr, wo dann auch das ganze Thema ist natürlich entsprechend dem Kartellrecht immer nicht ganz so einfach. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz eintauchen, was ich da im Rahmen des Kartellrechts habe, Frank. Aber kurz davor sei gesagt, dass wir dazu schon mal einen Podcast hatten, wie ich genau damit umgehen kann. Das war, wie gesagt, vor so ziemlich genau einem halben Jahr. Den werden wir auch auf jeden Fall einmal in den Beschreibungen verlinken.
Mit wem war
Aber
das?
jetzt hast du mich auf dem Kaff
Markus
auf dem
Nessler.
Nein, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, Frank. Ich komme gleich drauf. Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, deswegen habe ich es aber nicht angesprochen. Ich werde es aber gleich platzieren, gib mir 30 Sekunden Zeit. Aber erstmal zurück zu dir. Was du sagst, wie man im Normalfall unter Anbetracht des Kartellrechts etc. mit Handelspartnern auf Amazon umgehen sollte. Oder mit Händlern,
Ja.
so.
Ja, also das Thema Kartellrecht ist natürlich nicht nur auf Amazon, sondern ich darf als Hersteller in Deutschland, das ist das Schöne in den USA, da darf ich einen Preis vorgeben, zu dem verkauft wird. Das ist sehr viel einfacher für einen Hersteller, da seinen Straßenpreis zu sichern.
Darauf wollte ich hinaus.
In Europa, in Deutschland darf ich das aber nicht. Da darf ich noch nicht mal mit meinen Handelspartnern und wenn das ein Garagenhändler ist, über den Preis sprechen. Und die Macht, die die Handelskonzerne haben, die ist aber heute so groß, dass man sich eigentlich mal fragen muss, ob das Kartellrecht eigentlich noch zeitgemäß ist. Nichtsdestotrotz, also Thema Kartellrecht, ich darf nicht, ganz wichtig, ich darf meinen Partnern, wenn ich kein selektives Vertriebssystem etabliert habe, darf ich nicht mit meinen Handelspartnern darüber sprechen, wo oder wie sie die Ware verkaufen. Ich darf nicht mit ihnen darüber sprechen, zu welchem Preis sie das tun. Ich darf das nicht mal hinterfragen. Und das ist ein sehr sensibler Bereich, weil wenn das einer meiner Vertriebsleute macht, und ein Handelspartner wird hier irgendwie sauer und er geht zum Kartellamt und ruft da an, dann kommt es zu einer sogenannten Beweislastumkehr. Und das ist unheimlich unangenehm für einen Hersteller, weil er dann beweisen muss, dass er nicht mit dem über den Preis gesprochen hat. Und da reichen teilweise Telefonate aus, also nicht mal schriftlich. Sehr dünnes Eis. Aber Lösung, auf jeden Fall interessant, was sich jeder mal anschauen sollte, ist der Weg von selektiven Vertriebsstrukturen, die, das wissen viele nicht, ja gar nicht über das ganze Sortiment gehen müssen, sondern auch einzelne Produktbereiche betreffen können. Und so hat man auf jeden Fall ein Instrument, mit dem man ja, seine Sortimente ein bisschen besser schützen kann. Und das sollte sich zumindest ein Hersteller heute mal angeschaut haben.
Können wir ganz kurz da 2 Sekunden einsteigen und ich muss noch ganz kurz vorher den Namen droppen. Stefan Lithuiser, aktuell zumindest bei Dornbracht. Mir ist es eingefallen. So, ganz kurz zurückzukommen auf das selektive Vertriebssystem. Absolut, das ist eines der besten Möglichkeiten, um genau diese Themen und Probleme zu umgehen. Führ uns doch aber mal ganz kurz ein, Frank, was ist überhaupt ein selektives Vertriebssystem für all die, die nicht wissen, was das ist?
Ja, also kurz grob beschrieben ist es das, wovon Hersteller, ja, es ist der feuchte Traum vieler Hersteller. Also sie können hier eigentlich, sie haben die Möglichkeit zu bestimmen, in welchen Kanälen und auch zu welchem Preis Produkte abgegeben werden. Das ist allerdings an Auflagen gebunden, die nicht ganz so einfach ist, weil wenn man es einem Man muss, es muss für alle gleich sein. Das heißt, man darf nicht einen haben, der es dann anders handhabt. Das ist es, was es für viele so schwierig macht, dahin zu gucken und dahin zu kommen, weil sie sich nicht vorstellen können, wie das ganze sortimentsweit, klar, das stimmt natürlich auch, funktionieren soll. Aber es ist im Grunde so, dass man schon die Möglichkeit hat zu sagen, dieses Produkt ist erklärungsbedürftig oder ist besonders für diesen Kanal hier, ist nur für diesen Kanal hier gedacht und es bleibt auch in diesem Kanal. Dieses Produkt darf nicht auf Amazon verkauft werden. Und du, lieber Handelspartner, musst mir das unterschreiben, wenn du diese Sortimente haben möchtest, so wie alle anderen auch. Aber wichtig ist, dass alle gleich behandelt werden, dass niemand da bei den Handelspartnern Vorteile haben kann. Ich bin jetzt auch nicht der Experte für Einführung von solchen Systemen. Das ist zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, der Markus Nessler, den ich da sehr empfehlen kann, der hat etliche solcher Systeme eingeführt.
Mit dem sprechen wir tatsächlich auch demnächst im Podcast.
Schöne Grüße.
Um das schon mal vorwegzunehmen. Lass uns das Thema Margenprobleme und damit vorhanden oft einen sogenannten Crap zu umgehen, kurz nochmal zusammenfassen. Also im Prinzip geht es deiner Meinung nach primär um das Thema oder in erster Linie darum, die Preisdeltas zu vermeiden, die du vorhin sehr schön erklärt hast. In zweiter Linie geht es darum zu hinterfragen, inwiefern Handelspartner noch eine Relevanz haben, wo ich kurz auf den Podcast mit dem Stefan verwiesen habe, respektive was deren Wertschöpfung ist, das ja auch durchaus auf mehreren Ebenen betrachtet werden kann. Und dann eben um die letzte Möglichkeit oder die Chance eines selektiven Vertriebssystems. Um das abzuschließen, nochmal kurz die Frage an dich, Frank. Was hältst du von exklusiven E-Commerce-Sortimenten, sofern diese umsetzbar sind?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Werkzeug. Aber als Markenhersteller und vor allem, wenn ich Massenmarktware habe, sollte ich die auch möglichst an allen Verkaufspunkten verfügbar haben. Und es ist auch auf jeden Fall das Spannungsfeld, was ich damit, gerade wenn ich mächtige Handelspartner auch stationär habe, baue ich mir ein Spannungsfeld auf mit denen, wenn ich meine besten Produkte da nicht zur Verfügung stelle oder Ja, also so ganz so einfach, wie sich das viele denken. Es ist ein Werkzeug, aber ganz so einfach, wie sich das viele denken, ist es nicht. Unter anderem gucken wir jetzt zu Amazon. Da sagen ja viele, ah, okay, wir machen einfach hier der Topseller, der ist unter Preisdruck. Machen wir einfach ein E-Commerce-Only-Produkt, verändern das ein bisschen. Ja, aber dieser Topseller ist nun mal jetzt auch top gerankt. Also muss ich mit dem anderen Produkt erstmal wieder schaffen, dahin zu kommen. Das ist
Korrekt.
ein Risiko. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Und dann werde ich, wenn ich nicht selektiv bin, das auch wieder anderen Handelspartnern diese Anfragen zur Verfügung stellen müssen irgendwann. Also ganz so einfach, wie die meisten sich das denken, ist das nicht. Am Ende ist es wichtig, also am elegantesten ist es an der Wurzel, ein Preisgefüge zu haben, was berücksichtigt, wie viel Wertschöpfung haben meine Handelspartner für mich. Das ist der Königsweg und alle anderen Werkzeuge, die Hersteller da haben, die auch, es gibt auch noch so ein paar recht smarte, aber das will ich jetzt
Die gibt es nur im
nicht
Vendor Campus.
unbedingt hier zahlen. Ja, die gibt es im Vendor Campus und hinterher, wenn man mit mir nochmal spricht. Ja, aber am besten ist es natürlich fundamental, das zu lösen. Aber ich möchte noch einen Punkt dazu sagen zum Thema
Gerne.
Crap, weil wir haben jetzt einmal das Problem der Kanalkonflikte besprochen, aber ein anderes Thema, was wir halt häufig sehen und wo wir auf jeden Fall im Vendor Campus weiterhelfen können. Das ist die Situation, dass viele Hersteller einfach nicht erfolgreich mit Amazon verhandeln. Also, dass sie über die Jahre immer wieder Marge verlieren und nicht erkennen können, ja, wie sie ihre Position eigentlich darstellen. Und wir sehen das häufig, oder ich sehe das häufig, dass ja ein Stück weit die E-Commerce-Verantwortlichen, die da als Verhandler zu Amazon geschickt werden, nicht ausreichend die Position ihres eigenen Unternehmens vertreten und sich sehr schnell von den gut stark geschulten Amazon-Vendor-Managern dann an die Wand drücken lassen und ja, Forderungen eingehen, die kein normaler Mensch eigentlich eingehen würde. So als Beispiel, was jeder macht, wo ich eigentlich schreien könnte, ist das Thema vor ein paar Jahren SIOC, also wo Amazon einfach so einführt, dass eine Strafzahlung von 1,60 und mehr, je nachdem, wie hoch die Backend-Konditionen sind, kommt, wenn man jetzt nicht in einem versandfertigen Karton an Amazon anliefert. Das haben die meisten einfach mitgemacht. Einfach so, das muss man sich mal überlegen, wie viel Prozent der Marge da weggefressen würde für viele, ohne dass sie gesagt haben, hey, sorry, ihr wollt, dass es im Karton kommt, könnt ihr haben, müsst ihr aber bezahlen. Das ist die eigentliche Position, ne? Und davon sind viele weit weg. Und bei diesem Mindset und bei der Vorbereitung auf Gespräche mit Amazon, da haben viele Hersteller noch auch noch Luft, bei denen ich ihnen dann gern helfe.
Spannend. Ich glaube, nicht nur das Arbeiten direkt mit Amazon ist ein total entscheidendes für den Gesamterfolg auf Amazon. Selbstverständlich speziell dann, wenn ich auf die Marge schaue als Vendor. Aber ich glaube auch die Arbeit mit Agenturen und Dienstleistern. Das ist ja auch ein Thema, das wir beschlossen haben, das wir heute nochmal mit reinnehmen wollen, wo auch ja doch eines der Top-Themen ja von dir ist, auch die du im Vendor Campus behandelst. Wie stehst du dazu? Da gab es ja eine Entwicklung der letzten Jahre, vor allem was die Anforderungen angehen. Heute muss ich ganz andere Dinge tun, als ich die vor 3, 4, 5 oder sogar 7, 8 Jahren habe tun müssen.
Ja, also zweiter wichtiger Punkt ist die Qualität meiner Dienstleister, Mitarbeiter und Agenturen. Also das ist
Auch
jetzt heute in
intern.
20, auch intern.
Toll.
Also 2024 sind das einfach andere als 2015, 16, 17, 18, 19. Das ist die Zeit, in der die meisten Hersteller als Agenturen entstanden sind. Und die meisten Hersteller dann begonnen haben, ihren Content aktiv zu optimieren bzw. optimieren zu lassen und in das Thema Amazon Ads bzw. AMS, hieß ja damals, eingestiegen sind. Und für eine Agentur war das damals relativ einfach, einem Hersteller zu zeigen, ey, wir machen jetzt Advertising, guck mal, wie viel du jetzt hier an Mehrumsatz hast und guck mal, wie toll du optimiert bist. Und ein nicht optimierter Account, der plötzlich optimiert ist, hat natürlich nach Adam Riese plötzlich exorbitant bessere Ergebnisse. Heute sind aber alle optimiert. Mein Wettbewerb ist auch optimiert. Heute muss ich schauen, heute braucht es eine andere Exzellenz. Und es reicht nicht, wenn einfach nur irgendwo Content optimiert wird und irgendwo mit einem Tool Amazon Ads aufgesetzt werden und nicht hinterfragt wird, wie mache ich das denn jetzt so, dass ich besser bin als mein Wettbewerb? Wie schaffe ich das, meinen Wettbewerb zu schlagen? Was ist mit den kleinen, smarten Private Label Händlern? Habe ich die auch hier in meinem Feld? Was kann ich dagegen tun? Was ist die Stärke meiner Marke? Was ist die Strategie in meinem A-Plus-Content? Wie ist eigentlich die Customer Journey? Also die Herausforderungen sind einfach größer geworden und viele Agenturen, die sehr schnell gewachsen sind, da sehe ich halt bei den Herstellern, wir haben keinen von euch, wo wir aber einfach sehen, dass sie nicht zureichend betreut werden und dass der, sag ich mal, die Schere zwischen dem Preis für die Leistung und dem Outcome einfach nicht mehr richtig passt. Weil damals, jetzt ist einmal alles aufgesetzt, aber jetzt ist eine andere Exzellenz gefordert und so wie du das eben in dem Webinar auch beschrieben hast, also so wie ihr jetzt daran geht, kategoriespezifische AB-Tests, Content-Erstellung, nicht auf das ganze Sortiment, sondern wirklich produktspezifisch zu schauen, wo muss überhaupt was verändert werden. Also es braucht jetzt einfach eine feinteiligere Werkzeuge und ich versuche die Hersteller da oder die Mitarbeiter bei Herstellern da rein zu versetzen, dass sie ihre Agenturen ordentlich challengen können.
Voll. Ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema, das die letzten Jahre sich mehr und mehr etabliert hat. Deswegen machen wir auch immer das, was du ja gerade angesprochen hast, Frank, war das Webinar, das wir vor mittlerweile 2 Stunden, 3 Stunden hatten oder gehabt haben. Und zwar, dass wir einmal im Quartal hergehen und schauen, was sind denn die eigentlich die Nuancen, die für das neue Quartal jetzt möglich sind, die im letzten Quartal rausgekommen sind, die ich jetzt nutzen kann für mich, um immer einen kleinen Schritt vor dem Wettbewerb zu sein. Es ist nicht mehr nur, dass ich einfach stumpf Content baue, dass ich 7 Bilder habe und einen A-Plus-Content habe, sondern was ich für einen A-Plus-Content habe, was ich für Bilder habe, dass ich da nicht nur hochlade, sondern optimiere, dezidiert optimiere, dass ich nicht blind überall Content hochlade, sondern bei den richtigen Produkten an den richtigen Stellen. Vielleicht ist es auch mal ein Content im Gesamtkontext Advertising oder ähnliches. Und Content ist hier nur ein Beispiel, wo wir hier aufführen. Das sind ja viele, viele, viele Elemente. Und da bin ich vollkommen bei dir, dass das primär bei Dienstleistungsagenturen, aber auch in den Firmen selbst ein Thema ist, dass da nonstop fairerweise gechallenged werden muss, weil eben so viel sich konstant und nonstop verändert.
Und auch intern, wo halt über die Jahre, wo Amazon viele Jahre vielleicht ein Kunde war, da ist es jetzt bei vielen Herstellern ein Kanal geworden, der irgendwo zwischen 10, teilweise 40% Umsatz bei namhaften Marken macht. Und entsprechend muss ich hier dafür Sorge tragen, dass ich geeignete Prozesse habe, so wie ich das mit den Handelspartnern in den letzten Jahrzehnten auch hatte, wo ich es geschafft habe, deren Bedürfnisse in meiner Organisation zu spiegeln, muss ich das hier auch schaffen. Ansonsten wird auch das teuer. Also wenn die Prozesse einfach zu komplex sind oder die Produkte nicht auch in in ihren Mengenpackungen, in ihrer Darstellung nicht mehr zeitgemäß sind, ist das das Nächste. Also das sind Disziplinen, die einfach jetzt da sind. Es braucht eine höhere Exzellenz als vor 5 Jahren. Das reicht nicht mehr. Es reicht nicht, Content zu optimieren und einfach Ads zu machen, sondern es braucht eine höhere Exzellenz. Wichtiges
Voll,
Thema.
absolut. Das letzte Thema, das wir noch anschneiden wollen, ist das Thema Seller, Vendor, Hybrid, Broker. Was ist davon richtig? Ich glaube, am Ende des Tages ist keines richtig oder falsch. Es ist immer auf den Individualfall zugeschnitten. Aber nichtsdestotrotz hast du da ja doch eine relativ starke Meinung, Frank.
Ja, also das sind aus meiner Sicht Spielarten, die mir der Marktplatz Amazon anbietet. Und ich bin als Hersteller, wenn ich mein Potenzial ausschöpfen möchte, dann sollte ich auch im Sinne von Risikobetrachtung in der Lage sein, als Seller, als Marketplace-Händler und auch zumindest mit einer Third-Party-Strategie oder mit Brokern, ich sollte in der Lage sein, alle diese Kanäle zu bespielen, um den jeweiligen, im jeweiligen Kanal den Vorteil für mich zu nutzen. Die Vorteile für mich zu nutzen und auf der anderen Seite Risiken abzuwägen. Stichwort Vendor, hier geht es um Auslistung. Hier sind Artikel, die für Amazon nicht mehr rentabel sind. Und sei es, weil der Preis, deren Preisroboter einfach falsch matcht und Frachtkosten vergisst und was weiß ich. Aber wenn dann ausgelistet wird, bin ich heute einer anderen Willkür ausgesetzt, als ich das früher mit stationären Handelspartnern war, wo ich noch Kaffee trinken konnte mit meinem Einkäufer und sagen, ey, guck mal, was hier passiert. Die Möglichkeit habe ich hier nicht mehr. Das ist einfach weg und dafür muss ich mich wappnen. Und da ist das beste Tool natürlich ein Seller-Account, um diese Artikel dann auffangen zu können. Also brauche ich die Fähigkeit, organisatorisch und strukturell, um diese Prozesse, um diese Aufträge prozessieren zu können. Dazu sollte ich auf jeden Fall in der Lage sein.
Vor allem logistischer
Außerdem,
Natur meinst du, oder buchhalterischer Natur,
logistisch
was geht?
und der Riesenvorteil in einem Seller-Account ist natürlich, dass ich die Preishoheit habe. Also ich bestimme den Preis über die Artikel, die ich da einstelle. Riesenvorteil in einer ganzheitlichen Strategie. Also ich kenne, oder mir hat neulich ein sehr großer Hersteller und Händler gesagt, dass sie die sind nur als Seller unterwegs, wahrscheinlich einer der größten Seller in Europa. Der Verantwortliche hier fürs E-Commerce hatte mir gesagt, also er war früher als Vendor, hat Vendoren angestellt. Also, wie konnte ich das nur machen? Total verrückt, totaler Irrsinn, braucht kein Mensch. Also die Vorteile im Marketplace sind riesengroß für einen Hersteller, der eine gesunde Vertriebsstrategie hat oder eine saubere Vertriebsstrategie und seine Preise im Griff hat. Da überwiegen die Vorteile des Marketplace dem Vendor um ein Vielfaches. Und der Nachteil Marketplace, wenn wir gerade dabei sind, das große Risiko ist, dass hier Accounts, also da werden ja nicht Einzelartikel gestrichen, sondern gleich ganze Accounts. Also ich laufe mir Gefahr, dass mein Account aus welchen Gründen auch immer gekündigt oder geschlossen werden könnte. Und dafür brauche ich dann auch ein Backup. Also das sollte sich jeder Hersteller auch bewusst sein. Das passiert immer wieder, dass Accounts geschlossen werden, weil manchmal auch aus falschen Gründen denunziert wird, weil Artikel vielleicht nicht konform waren, was auch immer, weil Logistikkennzahlen nicht erreicht wurden. Oder vielleicht sogar, ja, nee, keine Ahnung. Aber es gibt Gründe, weshalb das passieren kann und das passiert. Und da
Mengenmäßig,
schützt auch der
ja.
Name nicht. Und Größe und Name schützen nicht vor Accountsperrung. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Da sollte man ein Backup zu haben.
Total, also wir haben das, glaube Bauchgefühl, fairerweise, aber ich schätze, wir haben oder alle 2 Wochen haben wir einen Account, den wir entsperren. Das sind natürlich nicht alles Kunden, sondern auch viele, die uns einfach anschreiben, die uns über LinkedIn anschreiben oder ähnliches, wo wir alle 2 Wochen im Schnitt einen Account tatsächlich entsperren. Tatsächlich war das heute so. Wir haben ja am Dienstagmorgen um 9 Uhr Firmen-Kickoff und heute vor 9 Uhr kam die Nachricht von Paul rein, dass da wieder ein Account entsperrt worden ist, der vor knapp einer Woche, Mitte letzter Woche, tatsächlich gesperrt worden ist, dass der wieder entsperrt worden ist. Es kann auch schnell gehen, geht es in den meisten Fällen auch, dass er entsperrt wird, aber eben nicht immer. Und dem sollte man gewappnet sein, vollkommen richtig. Cool.
Was ich dazu
Frank.
auch noch, das will ich zum Schluss noch mal reinwerfen, also den
Unbedingt.
Fehler, den viele machen, die sagen, oh, der Seller-Account, da habe ich diesen Druck nicht mehr von den Verhandlungen mit dem Amazon-Vendor-Manager. Doch, hast du. Also dein Problem ist, dass du nicht stark genug verhandelst. Der Druck bleibt, weil wenn der Marktpreis niedrig ist und der Vendor folgt ja nur dem Marktpreis, dann hilft mir der Seller-Account auch nicht. Weil ich kann ja als Hersteller nicht plötzlich als Preistreiber hier der günstigste sein immer. Da steigen mir die anderen, da bin ich plötzlich sichtbar als Preistreiber. Also so einfach ist es nicht. Also hier sind wir auch nochmal bei Punkt 1, wenn da strukturell irgendwo ja, das Online-Streetpreisniveau ein Problem hat, dann löse ich das nicht mit einem Seller-Account. Also Da sind wir wieder zurück auf eins. Das gilt es zuerst zu lösen.
Herzlichen Dank, Frank. Vielen Dank für die ganzen Insights im Gesamtkontext. Vendor ist eigentlich die falsche Formulierung. Eigentlich geht es um Markenhersteller, der oftmals ein Vendor ist oder ein Vendor sein kann, wo es teilweise sogar grundsätzlich um die Fragestellung geht, inwiefern ist ein Vendor sinnvoll, der durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, das ist Fakt, von logistischen bis hin zu buchhalterischen Themen. Und allein historischen Themen, aber da haben wir ja, oder hast du ja ganz viele Themen aufgearbeitet, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei uns im Podcast, Frank, und hoffentlich bis ganz bald wieder. Dankeschön.
Ja, danke dir für die Einladung, Moritz. Und wir sehen uns. Du bist ja Dozent am Vendor Campus. Haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Also, wir sehen uns dann in ein paar Wochen.
Dankeschön. Ciao, ciao.